Gewaltiger Auftritt. Alle haben es gemerkt. Nochmal, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Sehe schon, also das ist eine sehr gute Begrüßung sozusagen. Erstmal, ich meine, ihr habt mich ja schon gehört eben gerade, aber so ein Kieler Applaus, würde ich sagen. So ein ganz normaler Kieler Applaus, wie man ihn so kennt, für Sachen, die einfach echt gut sind. Aber jetzt wollen wir einfach einmal, weil es ja einfach auch so ist, weil sie bei uns ist, einmal Esther begrüßen mit einem ganz großen Hallo, und das muss sie in Minneapolis hören. Also bei dem Kieler Applaus kann es nicht bleiben. Jetzt mal ein Applaus für Minneapolis. Esther, der war für dich, der ist für dich, weil du nicht ganz bei uns sein kannst, aber trotzdem bei uns bist. Und das ist sehr schön. Ein paar Sachen sollte ich noch sagen. Öge Esther sozusagen besitzt mir so wie ein Engelchen auf der Schulter und sagt immer, sag die Sachen, damit du das nicht falsch machst hier und so. Als allererstes sage ich, dass wir jetzt gleich nicht nur Texte von, sondern auch Texte über Klafki hören werden, von nicht nur von mir, sondern von verschiedenen Leuten, unter anderem eben auch die Übersetzung, die ihr zum Teil ja schon auf Russisch lesen konntet, was ihr ja alle getan habt, nehme ich schwer an. Sascha und Galina werden mich und uns hier nachher auf der Bühne nochmal ergänzen und ihre Übersetzung selbst vortragen. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass sie dabei sind, wo auch immer ihr jetzt gerade hingegangen seid, da unten. Ganz, ganz toll. Und wir werden dazu beitragen, einige Mythen über Klafki heute Abend wahrscheinlich etwas abzubauen, dem alten Weiterschreiber. Was das so zu bedeuten hat, das werdet ihr schon wohl merken noch im Laufe des Abends. Ansonsten werde ich es nachher nochmal erklären, wenn es nicht passiert. Und dann nochmal ein Zeichen dafür, wie sehr Oliver irgendwie Klafki über die Grenzen sozusagen seines irdischen Daseins hinaus gewirkt hat. Heute Nachmittag hat uns jemand einen Brief vorbeigebracht, in diesem Umschlag, mit einer gemalten Briefmarke. Das ging an Jörg Meyer vorrangig erst einmal und dann an alle Klafki-Freunde hier im Kulturzentrum Hansa 48 heute Abend. Und dieser Brief hat folgenden Wortlaut. Liebe Klafki-Freunde, als ehemalige Kunsterzieherin habe ich viel von Klafki gelernt, vererbt bekommen. Da ich wegen einer Krankheit nicht am Treffen teilnehmen kann, wünsche ich euch allen, dass ihr schöne Erinnerungen austauschen könnt. Brigitte Hildner, heute. Und sie hat auf der Rückseite aus Klafki, nehmen wir jetzt mal jeden einzelnen Buchstaben, den sein Name enthält, K-L-A-V-K-I. Klafki war für mich immer Kamerad, Lehrer und Lernender, Autor, Virtuose und Vorbild, Künstler, Idealist. Sehr schön, finde ich auch. Ein Gruß von Brigitte Hildner an uns alle heute Abend hier. So, das finde ich sehr schön, das werden wir in einen Umschlag packen und nach Minneapolis schicken. Und jetzt muss ich Öge noch mal fragen, ob ich irgendwas vergessen habe. Super, ob ich irgendwas versemmelt habe, auch nicht. Gut, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Lesung. Die hat einen Ablauf, den kennt ihr nicht irgendwie, ihr werdet ihn sehen. Und was die anderen, die jetzt so, also noch an unseren Gästen außer mir und Öge und Galina und Sascha, die wir ein bisschen gebrot haben, und Björn noch hier so machen werden, das werden wir dann sehen. So. Also gute Unterhaltung wünsche ich euch. Und wenn ihr was zu trinken holen wollt, dann geht zwischendurch raus, holt euch das. Also kein Problem. Gut, dann fangen wir an.
Wie wir einst
zwischen den Zeichen.
Wie wir einst Späße der Unendlichkeit getrieben, ahne ich im Traum. Und in einer zarten, schweren Rührung stürzt der
ein
Raum.
Text.
ein Gedicht,
ein Satz.
Mag sein, wir träumen in einem grenzenlosen Raum, ohne Türen, Fenster, Boden, und sie nimmt zu, die Tiefe, die Weite, die Leere. Hier nebelt kein Blut, hier schaufeln wir Mond in unsere Gräber, hier wurzeln Scherben aus der Stille.
In jedem Wort nur Alleinsein des Stifts, der Schrift, des Schreibers.
Wundenäugen in die Nacht hinein, in uns geht das Junggebliebene, das sich jung erhaltene, gewesene Kind, barfüßig und atmet die tausend Tode, die wir schon gestorben sind. Es flüstert uns Flügelschläge zu in unsere leeren Urnen. Es winkt wolkig aus einem gläsernen Schlummer durch die undichte Stelle in der Zeit.
Doch in der Leere, zwischen den Zeichen, wächst die neue Zeit.
Sie flüstert uns zu, erfinde dich neu, stirb öfter. Aber sobald ich ich sage, fühle ich mich im Unrecht. Einatmen.
Ausatmen.
Einatmen.
Doch in der Leere,
durch die undichte Stelle in der Zeit,
wächst durch die undichte Stelle in der Zeit. Jetzt, vor mir eine Straße und hinter mir alles Weitere. Gemäuertes Behagen tröpfelt von allen Fassaden, luftgesichtige Nirgendheime, nicht flügelgefederte Mausoleen von Hoffnung und Ehrgeiz, eher treueichige Gruften. Und hinter dieser Trostlosigkeit vermodert die Einsamkeit. Nur noch gesekundetes Glück, vereinzelt Fenster, winzige Vulkane des Todes, die Gasse, bleifarbig und abgelebt, ausradierte Horizonte, Irrlichter lierend, durch diese nischenhafte Arena klabaustern und bulläugig auf ein mikroskopisches Panorama blinzeln. Der Ausschnitt eines beliebig Ganzen, ortig, zeitig, ursprungig, Losigkeit bis ins letzte Detail. Selbst oder gerade hier eine sich krümmende Wachheit, kein gläsernder Schleier, vor dieser todstumm schielenden Stadt, an mein Auge gelehnt und unvermittelt, wird alles Vorletzte bemerkensmöglich, das Pendelurige immer da. Niemandsleibischer Wind. Beißend entzielt er sich in mir fest, nüchtern geschmückt von vergletscherter Kälte. Ein sitzfleischiges Schild, heiser flieht sein Quietschen in mein Gestern. Fort und fort Echo malt es seinen Takt. Ein engelsgleiches Stundenglas. Tretmühlerisch metronomt es sein weltzerstückelndes Walten. Zeitknirschen. Ein pulsierender Lebensplatzanweiser. Untermeerisch lippenkettet er sein Ich bin da und bleibe. Betroffenheitshaschende Wahrheitssekunde. Sich geborgen fühlen in dieser Höhle der Zeit. einberaumt in Unmittelbarkeit. Weltsplitter. Ein tumultarisches Schweigen. Stumm zwiespracht es mit mir. Jenseits der Sprache beginnt die träg harrende Neugierde, die nichts wissen will. Keine Geheimnisse mehr, nur noch vergessene Klarheiten. Zeit ist der Vorname der Farbe Weiß. Block erstorbener Gespräche. Pendeluhrig. Pendeluhrig. Hinter mir alles Weitere. Und vor mir eine Straße. Jetzt in der Zone des Augenblicks.
Danke sehr.
Klafki hat einmal gesagt, wir stehen auf geliehenem Grund, aus Stunden, Tag und Jahr. Jetzt kommt ein Text aus dem gelben Heft, das wir auch haben, Delirium, und dieser heißt Gast. Der Tod hat ein Datum. Er zeichnet zierliche Risse und Rillen in unser Fleisch, zählt stolz jede Sekunde rückwärts in uns, atmet kaum hörbar jede Stunde aus, malt fließende Bilder auf Spiegel, flüstert leise, Leben, stammelt, sterben, sterben, sterben und wiederholt immer wieder noch sein. Wir sind ihm nie zu alt, zu klein, zu traurig oder gar zu jung. Er ist der Zweite in uns. Wir sind nie allein genug. Vielleicht sind wir auch nur sein Gast. Der Tod hat ein Datum, das Leben nicht. Danke sehr.
Kiel, Reisender, fährst du nach Kiel, erwarte nicht viel mehr als Menschen, die einen Bahnhof haben, aber ihn meiden, die eine Stadt haben, sie aber nicht leiden und deren Grenzen aus hochexplosivem Wasser bestehen, Abschiedstränen. Improvisation auf Klafkis Atemlosigkeit des Denkens. Zwei, schütteln wir nur noch Sand? Endlich daheim, in der Heimat. Du bist lange weg gewesen, du warst in der Welt, du hast noch Musik im Ohr, die Tracks zu den Städten, Metropolen und Kneipen. Die Menschen verschwimmen, verschwammen, als du nach ihrem Namen frugst, Lichtpunkte, die sich langsam auflösen in ein klares, kaltes Dorf, eine Heimat, ein schlichtes Weiß von Straßenlaternen und Hofgeruch, Mist, Heu, Hundebellen. Endlich daheim, deine Füße sind viele Wege gelaufen, hier kennen sie sich aus, drei Straßen, wenig mehr Häuser, alles verpackt und verrammelt, es hat geregnet, es ist spät. Da liegt ein Buch auf einer Mauer. Was hat ein Buch zu suchen in einem Dorf? Wer liest? Wer hat gelesen, geliebt? Du erinnerst dich mit einem Schlag an den Jungen aus Birma, der in euer Dorf gezogen war. Ein Jahr, ein zweites Jahr war er mit dir zur Schule gegangen, dann war er verschwunden, wie er gekommen war. Der hatte gelesen. Entwicklungshilfe. Seine Eltern machten nur Zwischenstation. Oder erholten sich von der Ferne. Der Junge las und du versuchtest, in seinen Augen etwas zu finden, was nach Birma roch. Er hatte so ein hübsches Gesicht, aber nichts darin war fremd, nichts außer seiner dörflichen Schönheit. Birma, was war Birma? Du konntest dir nichts vorstellen unter Birma. Etwas Grünes, bisschen Dschungel, ein paar faltige Menschen im Busch, die böse blickten. Der Junge war nichts von dem allen. Und bevor du ihn fragen konntest, war er verschwunden. Bevor du dich überhaupt trautest, ihn anzusprechen, ein Jahr, ein zweites Jahr, war er verschwunden. Das war, warum du hinterher bist. Mit 15 zum ersten Mal, mit 17 dann für immer. Für immer bis jetzt. Du warst in der Welt und hast Birma gesucht. Die Lichtpunkte, das Grüne. Und am Ende hast du bloß ein Buch gefunden. Aber wer liest? Das Lokal war wie eine Kluft, die er trug. Ein Mantel, ein Hausanzug, Sessel. Wer ihn brauchte, konnte ihn finden, nahm Platz und bestellte. Irgendwann kam er, stand da und sagte: Du hast einen Vers in den Haaren, einen versträhnten Halbsatz, und zupfte ihn weg. Wir küssten uns, auch andere küssten ihn gerne, das machte mir nichts. Nur manchmal in das Piano hinein eine Sirene, nur einmal ein Mopedfahrer. Ich dachte an Unfall, an einen Infarkt, den aufgerissenen Mantel, über die Straße verstreute Beine, ein Zweirad-Karacho, das Schaufenster, ein funkelndes Inferno, der Saal voller Blut, viel schlimmer. Ich saß dann für Tage an seinem Tisch und vergaß ganz zu trinken. Und die ihn gemocht hatten, kamen nicht wieder. Als ich längst nicht mehr wusste, wer ich bin, stieß plötzlich ein Lächeln herein, ein Dreispann von Sanftheit, kam an und bat mich, Gedichte zu schreiben. Ich tat's und nahm ab jetzt Whisky und war immer zu finden. Man konnte mich suchen. Und ein Gedicht, das ich geschrieben habe, als ich Klafki zum letzten Mal gesehen habe, nicht abschließen. Jede Umarmung schmerzt. Es ist nicht die letzte, die schmerzt, wegen der Schläuche, die ein Abwasser machen aus deinen Empfindungen. Erregung, wir küssen uns, man hat dir ein Kreuz über den Solarplexus gezeichnet. Nicht, weil es die letzte sein könnte. Nicht, weil es die letzte, will gar nicht dran denken. Die Fotos, die wir schon Wochen zuvor gemacht hatten, da warst du, dein Dänemark-Shirt, so fröhlich gelaunt gewesen, vorbei, verblassen bereits. Wir umarmen uns und du schreist, während ein Auto so lahm auf der Lunge wie du den Berg kaum bewältigt, an dem ich dich ausruhe. Noch bist du da. Diese Tür bitte immer unverschlossen halten. Noch bist du da. Schon sehe ich dich auf ein paar Schnappschüssen verschwinden hinter der Kirche, die Treppe hinauf, aus der im Keller ein Wasser entspringt. Mein Herz, man hat dir ein Kreuz und die Schläuche, du schreist gewesen vorbei. Diese Tür, bitte.
Galina Johansen. Der Mann, der gerade sprach zu euch oder las, kennt das meiste, was gleich kommt. Und das ist ein Teil der Mythen, wie nennt man das, Dekonstruktion, vielleicht auf eine Art und Weise. Ganz viel davon ist gar nicht von Klafki, jedenfalls nicht so ganz. Aber es ist sein Klassiker und Kraus haben wir ihn zu verdanken. Meine Stadt. Meine Stadt schmeckt salzig. Selbst die Toten riechen hier nach dem Meer. Meine Stadt schmeckt salzig. Und am Himmel weiße Bojen, ein Fahnen vorbei, fusseliges Himmelsplankton. Die Wolken betten sich in ihrer Ortslosigkeit, aber hier, in meiner Stadt, leben Götter aus Honig, Fremde und Freunde, und nie hat jemand unsere Geschichte zu Ende erzählt. Jedes Mal inmitten unserer Worte ein Loch, eine Schlinge von Sinn, vielleicht unser Name. Meine Stadt hat Raum für Wurzeln des Wassers. Hier zerlegen wir noch den Regenbogen, meine Stadt. Und ich höre jemanden auf der Straße sagen, ich will Sand, nicht Öl im Getriebe der Welt sein. Ich erinnere, dein Flüstern erinnere ich, dass ich aus Zeitungen Gedichte schnitt. Ich schnitt, ich schnitt. Machte aus den Meldungen ein Loch ohne Ereignis. Denn hier, in meiner Stadt, sind wir das Neueste vom Tage. Und könnte man Tasten drunter schieben, wäre es vielleicht ein Lied.
Мой город. Мой город соленый, даже мертвые пахнут здесь морем. Мой город соленый, и на небе белые бакины, мимо флага. Подножный небесный планктон, облака укладываются в своем безбрежности. Но в моем городе живут боги из меда, чужие друзья. И никогда никто нашу историю до конца не рассказал. Каждый раз в середине наших слов дыра. Проглоченный смысл, быть может, наше имя. В моем городе место для корней воды. Здесь раскладываем мы еще радугу, мой город. Я слышу, какие-то на улице говорят, я хочу песок, а не нефть в моторе мира. Я помню твой шепот, помню я, что я из газет обрывки стихов вырезаю, вырезаю, делаю из сообщений дыру без событий, потому что здесь, в моем городе, мы — это новизна дня, и можно потрогать, среди кого-то потолкаться, и будет, возможно, из этого песня.
Klafki war sehr viel mehr als nur Poetry Slam, aber er war auch Poetry Slam, auch wenn er selbst immer eine Art kritische Distanz dazu gehalten hat. Trotzdem an manchen Augenblicken hatte er große Begeisterung dafür, ganz abgesehen davon, dass er ein unglaublich erfolgreicher Slam-Poet war. Es ist in der Slam-Szene eigentlich so, wenn man ein Jahr nicht auftritt, gerät man fast ein bisschen in Vergessenheit, weil eine große Fluktuation da ist. Klafki ist ein Mensch, wo ich tatsächlich immer wieder noch Anrufe bekomme, ob Klafki nicht mal irgendwo auftreten könnte. Und das ist ein verdammt gutes Zeichen für das, was er getan hat, eben auch im Poetry Slam. Seine Sprache war einzigartig und er hat sie genutzt, um großartige, anspruchsvolle Lyrik zu schreiben. Aber zu meiner Freude hat er sie auch genutzt, um stellenweise sarkastische, bissige und sehr böse und trockene Texte zu schreiben. Und auch diese Texte gehören hierher. Wir dürfen gemeinsam eine Reihe von Texten vorstellen, die heißen Im Café. Und ich beginne mit Im Café 1. 15 bis 19 Uhr. Der Raum, eine scharf umrandete Situation, eine Zone des Augenblicks. Meine Stimme, eine Weihteufel-Posaune gegen das In-Einsetzungs-Einerlei. Mein Ort, eine sandbankige Mulde. So höhlenbeere ich in meiner fossilen Worttaschenwelt, lese schlampig, schürzig, aber buchstabengetreu mein galgenstrickgelenkiges Ideengewackel, bleibe gretenlos, spurlos gesichtig, suppenspuckerisch, Blick durchs Fenster, das Unbenutzte draußen, Braunlaub verbranntes grüßt schnupfenfreundlich, Südvogelflugs hastet die Jahreszeit, farbenleeren getreu graut der Sonnendocht, die naturgrüne Dauerreklame. Drinnen offene Münder als Nebenzimmer des Lebens, Worte wie Ikarusflügel, Welt, 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 unausgelebt ist all das Lebendige. Es ist, als zeichne man ein Gesicht und beginne mit den Pickeln. Ich liebe diesen Satz. Jeder hier meint, er sei mittendrin und doch schauen alle nur zu. Sitzen stierend nachmittags im Café, als ob sie schon fernsehen. Verorten ihre Zeit zwischen wahr und wird, betonträumerisch verdrießelt. Herzgehobelte Selbstpardonisierer, Sitzriesen und Zeitverzettler. Ewig ablaufend Tag, ewig einschwebend Nacht, aber sämtlich fähig, eine abstrakte Kleinplastik notfalls als Flaschenöffner zu verwenden. Es sodomt und gemorrert. In Schlachtlinien spaliert trinken sie den letzten Schluck unvermuteter Menschlichkeit, lachen sich an die Weltoberfläche. Sappeln wie schlecht synchronisiert ihre Beliebigkeitsworte, die durch andere gleichbeliebige ersetzbar sind. Geburtstagsgesellschaft. Kerker vogtisch handstillt die bereits faltenbekrämte das abonnierte Aufgebot und Anstandswauwaut bluthündisch brav und bieder ihre pflichtöden Honigwortkonserven. Da hammelherden sie herbei, duldungsgedauert für einen Abend, mimikrieren diese antochtonen Kadaverkonzepte, die gut garderobisierten. In skelettskizierenden Kuttenpolituren artigkeitsattackieren sie pflichtkreiserisch ihren Händedruck Hinterhalt, gären phrasenteigig, im gesellschaftsheftigen Gesittungsgraben. Stunden später sind alle bacchanalen Bierbrücken-Kopfkämpfe geschlagen und Lee und Lou flavieren, tanztölpeln die letzten Parkettpiraten, musikroh und schalltrüb zu blutblakenden Beats. Und mir wird am Ende klar, diese Leute brauchen mehr als nur Glück.
В кафе. Часть первая. С 3 до 7 вечера. Помещение. Остроугольная ситуация. Территория текущего момента. Мой голос. Святодьявольский горн против безразличия к реализации. Мое место – корыто с песчаными лавками. Вот ковыряюсь я в моем допотопном мире. Читаю небрежно-халатно, но все же буква в букву, как прежде бескостный. Гляжу в окно. Нетронутое снаружи, пожженная осенью листва приветствует сопливо-дружелюбно. Отлеты южных птиц торопят время года. И сумрачит, цветов теорию не нарушая, солнечный фитиль, естественно зеленую, извечную природную рекламу. Внутри же рты, открытые как ниша жизни, слова как крылья у Икаруса. И мир, мир, мир и неизжитое, как самое живое. И вот, очерчивая будто бы лицо, с прыщей рисунок начиная, каждый здесь уверен, он посреди событий, однако все лишь зрят. Забывчившись сидят в кафе пополудни, как будто уже телевизор смотрят, разрывая свое время между было и произойдет, мечтательно затвердевая сей момент в бетон. Сердечно выстроганные с себя самих прощатели, с задами великанов, прожигателей часов, день никак не закончится, ночь никак не наступит, но в общем каждый может любую пластиковую штучку при необходимости использовать как открывашку. Содомит и гоморит. В шеренгах боевых рядов испевают они последний глоток непредположимой человечности, себя вытаскивая смехом на поверхность мира, вымычивая асинхронно свои любимые словечки, которые другими, такими же любыми, можно заменить. Празднующий день рождения. Заправски рассаживают уже покрывшихся морщинами зазванных гостей, и хорошими манерами, как кровная гончая, дудит бодро и славно свои обязанно пустынные консервы медных слов. Вот собираются они в баранье стадо, в терпеливом ожидании предстоящего вечера, маскируя эти устоявшиеся принципы падшего, разряженные, в скелет очерчивающие политуры рясы, учтиво раздают они по должностному кругу свои рукопожатия не без задней мысли и бродят перезревшими фразами. Пару часов позже отгремели вакханальные пивные базары. Вправо, влево, лавируя, топчутся в танцы последние пираты паркета. Под сырую музыку и приглушенные звуки горячащим ударником, и мне становится под конец ясно, этим людям нужно гораздо больше, чем просто счастье.
Wir haben einen sehr schönen Spruch im Poetry Slam, wenn fremdsprachige Texte kommen, if you don't understand the poem, feel it. Jetzt trotzdem noch auf Deutsch der zweite und der dritte Teil. Im Café 2, 19 bis 23 Uhr. Holter die Polter, pomadig, humpelt sie herein mit einer Walross-Drillings-spätgeburtsschwangeren Wuptizität, hau ruckt sie sich auf ihren Stuhl, ottomanisch und amtminisch verharrend. Zeitknirschen, Gedanken Nacktschnecken meandern. Dann kommt er. Lüstern leise und tückenhufig, sohlengängert er in gekünstelter Rüstigkeit, mit schleppfüßiger Schnelle und flügelgestutzter Fettwanstigkeit an ihren Tisch. Sie bereiten sich auf die Umarmung vor und auf die Verlegenheit danach. Tumultarisches Schweigen, Block erstorbener Gespräche. Nur die Hintergrundmusik rettet sie. Da sitzen sie und blicken Gift. Gesichter wie fürs Begräbnis hergerichtet. Er beginnt. Schulfuchs jesuitisch Salomont, er sein hexenheiseres Glaube, Liebe, Hoffnungsgeblubber. Sie gibt Knurre von sich, babbelt Baldrian dynamisch und Phlegma hastig, Wonnengrunzt bei Zeiten schimmelspeichlerisch. Er wieder? Kabbalistbild, pfarrerkanzlerisch erdentsprossenes in ihre von unterdrückten Genen starren Augen. So harmloseln und fadenscheinigen sie in Schlummerlied schwunghafter Schlafmützenlebhaftigkeit. Wigwammen saumselig in ihrer selbstgewählten Schonungsurne und daunenbetten sich fischblutig in ihrem Herztakthumus. Vollkasko versicherte Realistenreste, vor Siechtum strotzend, für die Spontanleben heißt, an Werktagen spazieren gehen. Dann beim Rausgehen, beide hörbar erleichtert vom Paar spielen müssen. Was tun sich die Menschen bloß für Erinnerungen an? Liebe, wenn man Aphrodite treffen könnte, müsste man sie erschießen. Im Café 3, 23 Uhr bis jetzt. Bleierne Betrunkenheit. Jetzt müsste man Ungerechtigkeiten provozieren. Alle Spuren der Engel verwischen, die Hufeisen des Teufels sammeln. Jeder Blick, jedes Ding, eine Gedankengeburt. Ich spüre, wie mein Ich ein Echo findet. Wie ich meinen ketzerischen Kopf schlachtopfere, mein Sorgensuchen beende. Ab sofort heißt es, neue Wege gehen. Ich mache mich kopfscheu. Stolpere absichtlich über meine Sicherheiten, tilge diese Versteherfront, gehe mich ausnahmslos dem Verdachtszauber hin. Mein Vorbild wird Schule machen. Universitäten werden Konfusionsräte einführen. Professuren für Andeutungslehre und Widerspruchsdeklamation. In allen öffentlichen Gebäuden gelten Klarheitsverbote. An Stammtischen wird Wahrheitsgewort spielt, bis alle Anschaulichkeiten missdeutet, alle Realismus sei der Achilles versiert, alle Erklärungsversuche vor Eulenspiegel sind. Die alte Welt der Traditionen und Tatsachen für die Menschen bildkräftig, blutvoll, besiegbar geworden ist durch immer neues Flammenstrichen, Dichtfeuern, ABC-Tinten. Münchhausen wird Gott. Ja, das Leben hängt von großen Worten ab. Es gibt nur Übertreibungsversuche und gescheiterte Übertreibungsversuche. Mein Motto lautet: Man ist nicht besoffen, solange man auf dem Boden liegen kann, ohne sich festzuhalten. Und ich habe Klafke geliebt für diesen Satz. Und 3 Jahre später rausbekommen, dass er von James Dean war. Von Dean Martin, Entschuldigung. Aber das war auch Klafke, ein Sampler. Wer sich nicht ruiniert, aus dem wird nichts. So blickt man sich runter wie auf Sanierungsgelände. Aber wir laufen alle Kind auswärts. Hauchdünnes Sterben, wohldosiert ins Blut gegeben. Uhrenmonde guillotinieren druckweise unsere Zeit. Man schaut sich um. Überall Frauen, wie ausgesetzt, wenn sie einen an nichts erinnert. Also los, ran, ansprechen, Sexualität als letztmögliche Feindseligkeit, wie eine Mordstimmung. Für mich ist Sex die einzig übrig gebliebene Weltberührungsmöglichkeit. Dabei das Lächerliche am Sex, Techniken zu benutzen und meine Vorstellung von einem, der mitten im Beischlaf aufhört und ehrlicherweise sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Los, ran, ansprechen, Spornstreichs, alle Giftsensen, Pfirsichhauten, alle Widerhaken, Wortbuttern und Marmeladenzucker süßmundig säuseln. Schlaf mit mir, gleich hier. Das ist vielleicht langweilig, aber wenigstens unvergesslich. Man mag sie zickig nennen, Schlüpfrigkeitsschicksal. Einen Blick noch und im Kopf meine Vorstellung. Sie geht nach so viel elegantem Gang am Abend plötzlich zu Hause mit äußerster Schlampigkeit. Geil, ordinär, erleichtert, aber auch für sie. Meine Traumfrau kommt einmal der Moment, wo sie auf offener Straße warten muss, bis der Hund an ihrer Leine zu Ende geschissen hat. Vielen Dank.
Der folgende Text ist nicht von Klafki, aber irgendwie doch von Klafki, weil er über Klafki ist. Times New Roman. 1. Conte Partiro. Links die Kuh, die aus Hannover Bark fällt, die Anamumu, rechter Hand Dublin Strand, Stephen Dedalus via Buck Mulligans Türmen flieht. Und in den fehlenden Mitten kann man mich mal gern haben, gerner als ich mich, obwohl man ja nicht nur hier im Text meinem Hirten noch gar nichts von mir weiß, auch nichts wissen wird, es sei denn, ich erzählte es, also mir, wozu ich wissen müsste, wer ich bin. Was natürlich die ebenso große wie überfließende Frage ist, philosophisch geradezu, wie wir, die Anamumu-Crew, zu sagen pflegten, wenn wir geradezu im Chelsea lungernd und Latte-Mac latinisierend einen Punkt setzen wollten, der dann doch nur wieder Komma war, Wortgedanken stricheln, Hoppelpunkten, bestenfalls das Wispern der Fritz-Semikola. Wir, das sind Herr K. und ich, treffen uns nach mitten täglichem Chelsea zur Before-Work-Party, obwohl wir einsten wohnen, nur eine Straße weiterweisen höflich. Herr K. raucht, ich rauche auch. Unsere Köpfe nicht, es schwiege denn das aufdringlichternd Sprichwort. Wir geben uns gegenseitig Feuerblutstürze und sehen aus, wie Dichter gerne aussähen. Brille beide, einer dick ich, einer dürr Herr K., dick und schlau, Aurel und Hardcore Kleopatra Caesar und wer bei der Caligula, Wald und Hinsterbwiesen, Heideggerns Tisch und Gina Wilds Bett, Lady Sunshine und Mr. Maroon, Schüler und Karotis, Andrea Bocelli und Sarah Brightman, blinde Sänger neben brünett verrot beherzten Frauen, auch und gerade die ansingend, Engelchen und Teufelchen, also Spion und Spion, Chelsea Locke und blau erkaltete Hörnholde, Größe und Schillern, Conte und Partiro, Time und Weh, Goodbye Bypass. Eben die wunderschöne Schnulze wehte aus dezenten Leisesprechern im Rauchersalon des Chelsea und Herr K., auch wenn alles andere als ein Boxchampion, es sei denn im Worthandschuhen, fragte mich, ob ich noch ein Et und hätte, Et nicht Et. Ob mir noch ein weiteres einfiele, hatte schon den Stift gepunktet auf seine Kärtchen, wo er beständig notierte und sah sich blitzblind schleichschielend an aus seinen Konkaven, während meine Konvexes zernebelte vom gerade ins Augenglas des dampfenden Latte geschauten. Ich dachte an Triest und Joyce und die Strohhalmhüte, die wir nicht aufsetzten, obwohl es ein italienischer Sommer war in diesem Jahr in dieser Stadt, über die Herr K. gerade gedichtet hatte. Meine Stadt schmeckt salzig. Warum konnten die Blinden besser singen als die Sehenden, fragte ich mich philosophisch geradezu. Und warum strafte Herrn K.'s in schielenden Augenblicken, abwartend jetzt auf mir, auf meine Antwort noch eines Ed-Paares, eben diese Vorabvermutung so sehr lügen, wie er sich auf solche verstand? Patt und paradoxes Chronikerchen? Fragte Herr K., runzelte dabei aber die Stirn in dem Moment, wo er es wieder durchstriche, auf seinem Kärtchen, das noch zu viele weiße Flecken des Textes zeigte. Jetzt noch einen geschwärzten Fleck und Text, zu blöde Idee, sagte Herr K. Schach, Patt und Poetikon, fiel ich ein. Nee, wir tranken beide und stießen Rauch gemeinsam aus. Er flog und sirrte, Tod und das Mädchen, Goethe und Eckermann, Gegen und Satz 2. Dichter-WG. Er stand vor der Tür, bepackt, es war tiefe Nacht, ich wie gewöhnlich noch wach, auf das zumindest konnte er errechnen. Er sagte, ich hab Krebs, ich brauch Exil. Er nahm die lehnende Matratze, legte sie ins Nichtwohnzimmer und sich darauf. Er war der müde Dichter, alles ausgeschrieben und nun verschriebener dem Tod. Er war mein Freund, er durfte mich bewohnen. Er stand auf am Morgen, kochte Kaffee, brachte mir die Tasse, der ich wie gewöhnlich auch um 11 a.m. noch schlafanzüglich war. Er baute sich auf und ein in nun unserer Wohnung. Am nächsten Tag kam der Computer, die Schreibmaschine, die im Nichtwohnzimmer aufgebaut wurde.
dazwischen die Wege, auf denen wir uns trafen, auf denen wir die ganzen Tage schritten, durch die Dichter-WG, Dichtende, Undichte. Er ging spät schlafen, wie auch ich. Er hörte mich klappern auf der Tastatur, ich ihn. Wir schrieben miteinander aneinander, jeweils zu gehen ins eigene Wort, wie er es nannte, mir am Nachmittag danach vorlas. Und ich war noch berückter davon als von meinen eigenen Worten. Ich dichtete um seine Dies herum und doch mitten hinein wie er in meine. Wir verstanden uns wie Blinde, also durch Laute, und sahen uns doch an in unserer Verheerung, wo wir die Weisen eines Wortes waren im Hof, wo die Mädchen sich sonnten in dem Frühling, der jetzt wurde. Herr K. war im Februar gekommen, es wurde März, April und dann ein Mai. Der war ungewöhnlich heiß, schwül auch. Wir hieben bei offenen Fenstern auf unsere Tasten ein. Nachts löste Stärkeres den Kaffee ab. Wir rauschten, wir waren rote Zelle, schwarzes Grab, grüne Aue, blauer Kelch, goldgebrandete, einander versilbernd und in den Worten für ein paar Silbenlinge verratend. Wir schrieben die Angst auf gegen die Angst. Wir waren die alten blinden Ritter in lächerlichen Rüstungen, kein Feind in Sicht, außer das Leben. Er reiste ab in Klinik im März. Er wurde operiert, halbe Lunge weg und auch die Stimme. Er kam heim und krächzte, kicherte darüber, wie er noch am Leben war. Er nahm den Platz wieder ein, der ihm war, tippte weiter durch die weisen höfliche Nacht, wie ich, der ich litt. Er noch mehr. Wir schrieben wie eh das Leiden auf und dagegen an. Wir schwiegen und redeten in Schwellen. Wir waren aus nichts und wir dichteten das Nichts. Und also waren wir, sind wir noch, die Salzigen aus unserer Stadt. Drei, bilderblind oder die Frage nach der richtigen Schrift. Ariel to say goodbye, wie klingt denn das, fragt Herr K. und folgte der Empfehlung für die Times New Roman als Typografie für seinen Traumzeugen. Jenem keiner, einer, drei sind wir, ein Ding, ein Mensch, ein Traum. Hatte er soeben ewiges Gedicht vorangesetzt, das auf den Zetteln im Zimmer taglich, nächtlich wucherte und schrieb in der Times der alten Schrift voran, welche Schrift bildet das korrekt ab, fragten wir uns. In der Verwirrungsaufklärung eben dieses zu groß angelegten Textes, dem hernach das Sprechen mehr als das Geschriebene die Worte diktierte, als wäre die Sprache nie, wenn nicht nur gesprochen, nur geschrieben würde. Die These macht uns bilderblind in diesen letzten Tagen. Er zog dann ins Hotel weiten Blickes über die verförderten Wasser, schrieb weiter an die steile Küste ran. Ich besuchte ihn und schrieb ihm nach und sah Mr. Times New Ariel sitzend in dem Strandkorb am Kai, wo die Lattes automatisch serviert wurden, zu, wie er notierte und wusste, wo ich war. An der vertrauten Seite des Verschwindens. Und so verschwand, was ich nie schrieb, in Times aus schreibmaschinenähnlicher Kurier, verflüchtigte, wo ich seiner Flucht in Text dem Unbedingten zusah. Ich trank aus, Dritter, der gehaltvoll Drinks, die vier Herr K. bestellt. Anruf nachts im Mai, ein Jahr später Befehl, komm her! Ich eile, Herr K. hat schon Bergstraßen verkeilt, kellernd bestellt. Für jeden sechs Wodka Lemon. Es ist schon zwei, wir trinken um die Wette. Er schafft sechs, ich vier, nachzubestellen also. Wir tanzen mit den Verbliebenen um eine Wette, die niemand gewettet hat. Wir tanzen um das Leben. Wir rocken das Wort, sind dichte Dichter. Wir schlingern, Herr K. bestellt sich Taxi, wohin? Ich wanke an ihm heim, wo er nicht mehr ist. Käffchen? Käffchen, befiehlt er am nächsten, noch nicht nüchterneren Nachmittag im Chelsea, wo die Muscheln sich in die See Ophelien und wir Hammkotelette sind nach dieses Fleisches Nacht. Wir Gestillte, doch nicht am Wort, denn Herr K. sagt, ich werde bald sterben. 5. Dein Grab ist kein solches, doch mein Hirte. Und wie, die ihr mich nun kennt in ihm, ich stand an seinem Grab, dem Ort, wo seine Asche von Händen gestreut wurde, in das Meer unserer Stadt, die bekanntlich salzig schmeckt. Ich stand fester noch auf seinem Hügel, ich wankte nicht, denn ich schrieb weiter. Ich schrieb, wo seine Tasten tasteten ins nicht bewohnbar Nachtbarkeitszimmer nichts. Ich blieb, wo ich nicht wollte, er aber kar schon war. Und ich schreib und schreib und schreib, wie er es mir hat geheißen. Und ich schrie und schrie und schrie. Und ich sehne, träne und ich traure und lache über K. manches Mal noch, wenn er mich ereilt und macht mir Times New Roman träumen. Wie er schielte und scheiterte und starb und sagte und sprach das Wort, das hieß nee, wir und drei und zwei und einer Conte Partiro. Links die Mumuku, ich mittendrin und rechte Hand die zu handene Frage nach dem uns und du.
Ich lese jetzt aus einem längeren Prosatext, Der Wolkenhändler, und weil der für diesen Anlass etwas zu lang ist, lese ich so etwa bis zur Hälfte etwas weiter, also einen Auszug daraus. Und wer jetzt gleich meint, sozusagen die akustische Entsprechung zu einem Déjà-vu zu haben, liegt nicht ganz falsch, und das ist dann auch beabsichtigt. Also aus Klafgi, Der Wolkenhändler. Ich schrieb. Ich schrieb und schrieb und schrie und schreie und schreibe. Ich schrieb damals, davor. Das Dunkel blendet, ein Ernstfall. Komm sofort her, ein Ernstfall. Ich stehe in einem Wald, ich horche. Etwas berührt mich, ein abgeschiedener Ton. Ich horche. Meine Stimme, ich bin der Ernstfall. Plötzlich Worte aus meinem Munde, der Glaube, die Wahrheit zu sprechen, schwerer zu ertragen als der bitterste Zweifel. Ich spüre, wie mein Ich ein Echo findet, wie ich meinen ketzerischen Kopf schlachtopfere, mein Sorgensuchen beende, mein Antwortwesen einstelle. Wir sind alle Instinktintellektuelle. Wir leben in einem Wissenswunderland, starren schwärmerisch auf provisorische Horizonte, beugen uns dem Diktat der Beweisbarkeit, sind leichtgläubige Wahrheitsromantiker. Aber ab sofort heißt es, neue Wege gehen. Ich mache mich kopfscheu, stolpere absichtlich über meine Sicherheiten, tilge diese Versteherfront durch Einflüsterungen, gebe mich ausnahmslos dem Verdachtszauber hin. Mein Vorbild wird Schule machen. Universitäten werden Konfusionsräte einberufen und neue zukunftsweisende Lehrangebote verordnen. Paradoxon-Rhetorik, Vorlesungen über Paradoxon-Rhetorik, Seminare über Missklangsphonetik, Blockkurse über Definitionsauslegungen, Professuren für Andeutungslehre und Widerspruchsdeklamationen. In allen öffentlichen Gebäuden gelten Klarheitsverbote. An Stammtischen wird Wahrheitsgewortspielt, bis alle Anschaulichkeiten missgedeutet, alle Realismus-Eide Achilles versiert, alle Erklärungsversuche vereulenspiegelt sind, die alte Welt der Traditionen und Tatsachen für die Menschen bildkräftig, blutvoll besiegbar geworden ist. Durch immer neues Flammenstrichen, Dichtfeuern, ABC-Tinten, Münchhausen wird Gott. Bilder. Benutzen Sie mehr Bilder. Erste Regel, Sie müssen mehr Bilder benutzen. Unterbricht mich der Literaturhauspapst, hindenburgisch hingebrummt, dröhnt sein mittelschulkluger Mund und sein vornehmer Stuhl lehnt sich wieder leicht überlegen zurück, geistiges Lilliput-Gewirr. Sie müssen mehr Bilder benutzen. Wer muss, hat nicht zu wollen. Bilder? Bilder. Wenn jemand Bilder sehen will, soll er ins Museum gehen. Als würden wir nicht eh schon in einem pixelklecksenden Säkulum leben von MTV und Monitoren und der unaufhörlichen Billigbilder-Rolltreppe der Glotze. Als gäbe es nicht schon genügend fabulierend Verweilandete, die einzig die Bestseller, besser Bestellerlisten bevorzugen. Jene Literatur für Idioten, denen das Fernsehen nicht genügt. Jene Listen, die eindrucksvoll beweisen, dass Papier eindeutig zu billig ist. Die meisten Menschen verwechseln immer noch den Kauf eines Buches mit dem Kauf seines Inhalts. Als gäbe es nicht schon genügend blonde Hänse, die mit Pferden um die Welt reiten und denen dabei das Glück als verlässliche Größe zur Seite steht, schwerelos tanzend auf den rumba-bunten Bällen und immer lächelnd und immer dankbar und immer mit diesen strahlenden Maienaugen. Der ewige Frühling torpediert ihr Hirn. Erklärbarkeit, Einfachheit, Lebenszeit. Ich schrieb und schrie und schreie und schreibe. Ich schrieb damals, davor, Bilder. Und jetzt schnell in souveräner Wurstigkeit in den gepapierdeutschen Glaubensparagraphen des Ethos, Etienne, Etikette, Etrusque, Etude, Etui, etymologischen Wörterbuches Finger gezeilt und siehe, die Stirn meutert, Falten bekränzt und der Blick bauklotzt. Bild, mittelhochdeutsch Bilde, Althochdeutsch Billidi. Und klare Herkunft, aber urverwandt mit billig. Billig also. Wieder nur ein abgerissenes Eckchen klüger, aber als Autor strohhalmt man sich an solchen Herkunftsweisheitsinseln. Bach stellt's kunstvoll linkisch und storchstolzierend stolpernd durch diese Sprachstoppelfelder und kranichhalst seine geistigen Ergüsse in die geräumige Nacht und in die Zuhörerschaft, die nur noch gequält nickt und überarbeitet ins Leere starrt. Bevor also die Kulturbeflissenen betont keuchen, töffen und zu Recht stinkspargelige Stoßsäufer rasseln, schnell aus dem zerpapalapappten Mund ein selig suppengrüner Titel gefrasen hastet. Wie wär's mit »Der Wolkenhändler«? Nicht verwechseln mit der Luftfußgänger von UNESCO, bitte. Stopp! Schreiben Sie so, dass man Sie versteht. Man muss sie verstehen können. Zweite Regel, schreiben Sie in einfacher Sprache. Sonort ist salopp. Dolchig sitzt er mir gegenüber, dieser kulturübergewichtige Seufzerkoch. Und mir wird klar, der Weg zur Hölle ist mit gut gemeinten Ratschlägen von Mitmenschen gepflastert. Aha, okay. Welche Sprache meinen Sie damit? Das Big Brother-Geplapper von Menschen, deren Sprachschatz aus 50 Worten besteht, die aber trotzdem nicht weniger sprechen als andere Menschen? Oder das vorbeigedolmetschte Deutsch des Talkshow-Doofs, wo selbst die Dümmsten beginnen dürfen, eine eigene Meinung zu haben, im Dreivierteltakt ihrer Lebensbeteuerungen tanzend? Was meinen Sie? Wovon reden Sie? Welche Sprache? Diese zerstörte, zerfräste, zerfetzte, durchlöcherte? Man sollte das Glas der Sprache zerbrechen, wenn Schreiben noch eine Zukunft haben soll. Worte zerhacken, durch den Fleischwolf drehen, zerbröseln, in den Garten werfen, zertrampeln, zerstückeln, wieder zusammensetzen, kastrieren, vor- und rückwärts, kopulieren, auf- und nebeneinander, erfinden, komponieren, pflanzen, suchen, in stete Angst und Unruhe die Sprache erwürgen, dem Zuhörer den Hals umdrehen, sprachlos sein, lauschend schweigen lernen, indem man sich in den Mund greift, vorn die Zähne herausbricht, an seine Zunge zerrt, sie herumschraubt, bis sie abreißt, sich noch tiefer in den Rachen fasst, den Kehlkopf von innen her packt, die Knorpel und Bänder zerdrückt und in diesem blutigen Schlamm gurgelt und seine Spucke trocken presst zwischen zwei Seiten der Schöpfungsgeschichte. Denn Worte bedeuten Macht. Niemand von uns hat bisher ganz begriffen, was das bedeutet. Jeder Buchstabe ist eine erfundene Geschichte. So muss Sprache sein. Man sollte sie sich mit einem abgezogenen Skalp von Worten behängen. Stattdessen, was soll das bedeuten, wenn auf der Aldi-Salami allen Ernstes zu lesen ist, 100 Gramm Salami enthalten 121 Gramm Fleisch? Oder an einem Solarium steht, bräunen, solange sie wollen, in Klammern maximal 20 Minuten. Was soll sowas? Oder wenn auf den Klos der Deutschen Bahn geschrieben steht, bitte verlassen Sie den Raum so, wie Sie ihn vorfinden möchten. Erwarten die wirklich, dass ich jedes Mal, wenn ich pinkeln war, das ganze Klo danach gelb streiche? Was soll das? Sprache. Hervorragend das Treffende des Wortes Fachsimpeln, oder? Natürlich können uns Bilder retten, unsere Ideen, Vorstellungen, Beobachtungen. Jene kleinen Beobachtungen wie zum Beispiel jenes Runzeln der Stirn dieses schönen Mädchens beim Zuhören, wie sonst nur Weltroutiniers. Oder jenes geübte Stocken meines Freundes, der dadurch im Voraus mein Einverständnis sucht. Ich glaube beispielsweise, dass jene Menschen, die an Blumen riechen, auch diejenigen sind, die an der Supermarktkasse bei Hochbetrieb das Kleingeld haargenau abzählen. Und schon habe ich die Vorstellung, wie sie ihrem Geld zu Hause zu essen geben, damit es nicht eingeht. Vorstellungen, davon kann man leben. Die Vorstellung, dass ein Richter seine Urteile in der Logik der Marktwirtschaft an den Meistbietenden versteigert. Dass man etwas auspackt und statt des Papiers den Inhalt wegwirft. Dass man im Liegen nicht zum Reden gezwungen werden darf. Steht auf, sprich! Dass man jemandem einen Brief schreibt, um sich darin zu entschuldigen, dass man stattdessen nicht angerufen hat. Dass Lehrer in Sprechpausen im Unterricht leise beten. Dass jedes Jahr um einen Tag länger ist als das vorangegangene und so ein Tag entsteht, an dem noch nie etwas geschehen ist, noch nie jemand gestorben ist. Dass ein Schmeichler zu seinem Entsetzen erlebt, wie alle Menschen zu dem werden, was er ihnen vormacht. Dass in einer Lichtreklame die Buchstaben ihre Stelle tauschen und vor der angepriesenen Ware warnen. Dass es eine Sprache gibt, in der ein bestimmter Konsonant als lebensgefährlich gilt. Wer ihn ausspricht, fällt tot zusammen, wer ihn hört, ertaubt. Dass Menschen aus Glas sind und man besser auf sie aufpassen muss. Und in dem Moment denke ich an den alten Mann heute Morgen im Geschäft, der Salz kaufen wollte und für den es das übliche kleine Salzpick-Paket nicht mehr gab. Nun musste er das große kaufen und er sagte, schon das kleine habe 3 Jahre lang gehalten. Seltsame Stille plötzlich bei der öffentlichen Vorstellung, dass der alte Mann gerade sein letztes Salzpaket kauft. Lebenszeit. Aber es ist, wie es ist. Das hätte meinem besten Freund, dem Wolkenhändler, gefallen. Ach, weißt du, Klafki, und er sagte vorneweg immer Klafki, die Beweise für den Tod sind doch rein statistisch und jeder von uns läuft Gefahr, der erste Unsterbliche zu sein. So war er. Meistens trafen wir uns in der Kneipe, schwatzten und tranken. Er war beileibe kein Weinkenner, aber umso mehr ein außerordentlicher Weintrinker. Er hatte die Gicht in den Fingern und die Gischt im Hirn. Klafki, ich finde, Geistesgesundheit ist eine Art Stumpfsinn. Wag es doch mal ernsthaft zum gegenwärtigen Passen zu denken, die Welt ist doch selbst in allen Fürzen gerecht. Mir scheint, dass die Menschen mehr Schuldgefühl über Erdbeben empfinden, als über Kriege, die sie selber anzetteln. Die Welt ist verrückt. Ich zum Beispiel sammle Schimpfwort aus abgelegenen und wenig bekannten Sprachen. Wenn ich träume, träume ich von destilliertem Wasser. Außerdem verbiete ich Menschen, vor mir Worte wie Mehlschwitze zu verwenden. Manchmal habe ich das Bedürfnis, aus Leibeskräften falsch zu singen oder mir in aller Ruhe ein Werbeplakat anzuschauen. Ich möchte genau dann aus meiner Wohnung ausziehen, wenn alle meine Weingläser zerbrochen sind. Ich möchte am Meer sitzen, ohne es zu brauchen. Ich habe die Angewohnheit, selbst in einem stummen Selbstgespräch mit mir rhetorisch zu werden. Ich habe das Gefühl von Henkers Mahlzeit, wenn ich Gummipflanzen sehe. Ich finde, man sollte anstatt 3-mal zu überlegen, ob man anruft, 3-mal anrufen. Ich würde gern meine Freunde vererben. Und ich weiß, dass man in 2 Minuten alles verschweigen kann, was es zu sagen gibt. Es ist eine krautige Stille in Deutschland, Klafki, und den klugen Dingen in diesem Land fehlt meistens die Sehnsucht. Ja, Wünsche allein sind noch kein Leben. Aber wer zu verzichten erst mal angefangen hat, der ist auf Ungerechtigkeiten festgelegt. Wer in die Erdgebundenheit zurückfällt, der gibt damit auch die Schwerelosigkeit auf. Deswegen sollten wir unseren Sünden immer um Haaresbreite zuvorkommen, unsere Wünsche satteln, unsere Träume pflücken, von Zeit zu Zeit unsere Stiefel voll Hirn in den Regen stellen, damit es ein Gehen wird, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns sonst ziehen, hinaus. Immer die Auflehnung vor uns heratmend, immer bis zum ungenießbaren Kern eines Gedankens vorstoßend, immer wissend, jeder Mensch ist der Beste in seiner Haut, immer wissend, Erfahrung ist immer eine Parodie auf die Idee. frei nach Shakespeare leben. Tu Gutes und wirf es ins Wasser. Frei nach der Devise, ich bin nicht, was ich bin, was ich tue. Und frei nach dem Motto, wir dürfen unser Leben nicht beschreiben, wie wir es leben, sondern müssen es so leben, wie wir es erzählen würden. Sag mir, Herr Klafki, wann warst du das letzte Mal atemlos vom Denken? Gerade eben, hätte ich gern gesagt.
Ich musste mich erst suchen. Aber das heißt schon ich. Ich war nämlich nicht da. Ich bin immer noch nicht da. Nicht ganz, nicht halb, gar nicht. Auch mein Text ist nicht da, nicht hier, aber was heißt schon Text? Deshalb nehme ich einen anderen, den mir gestern Abend, aber was heißt schon gestern Abend, jemand in die Hand gedrückt hat, bevor er einfach verschwand, begann, sich auszulöschen. Aber es ist kein Text, sondern eine Stimme, immer wieder nur eine Stimme. Ist es eine Stimme?
Als die Sterne zu atmen gelernt hatten, als der Mond nackt und entblößt vor seinem Spiegelbild erschrak, als die Sonne begann, Gedichte zu schreiben, da stand ich neben ihnen und hielt ihre Hände als ihr fremder Freund. Es hatte alles längst geendet. Und der Anfang? Den Anfang machten die Sterne. Sie hörten einfach auf, die Nacht mit Licht anzumalen, tauschten die Unendlichkeit eines Punktes ein gegen einen verschlossenen Raum, gegen das dahinter. Sie träumten keine Geschichten mehr. Sie waren sie. Sie wurden zum Zufall, zu einem Aufleben, zu einem Ausleben. Es folgte der Mond. Er blickte in die Augen des Tages, in die leere Dunkelheit, in bunte Irrtümer, aber noch schwiegen sie alle. Erst die Sonne schwieg sich in die Sprache, bohrte Löcher in die Luft, schrieb neben die Buchränder der Welt, und ich war der letzte Mensch in ihr, in ihrer Welt, die sie mit ihrem Leben füllten, Sterne, Mond und Sonne. Aber die Garantie für jede Zukunft ist das Nichts. Und je mehr sie lebten, desto weniger wurde ich. Ich, der letzte Mensch. Auch die Schichten der Erinnerung schrumpften. Meine Gedanken wurden gestrichen. Ich war nur noch ein Schatten, der durch sich hindurch durchsichtig sich selbst verdecken konnte. Als sämtliche Wahrheiten der Menschen ausgetrocknet waren, als alle Ichs in die unendliche Stille fielen, als das große Märchen von Blut verstummte, da wurde die erste Sekunde wiedergeboren. Ja, ich weiß, woher ich stamme. Denn wir leben alle rückwärts. Selbst gestern ist nur ein utopischer Tag. Die Welt, die Jahre, die Tage. Der Tag gewendet. Zuerst nahm das Schweigen sich die Sonne. Sie glaubte den Jahren jeden Satz. Zu lange suchte sie in ihren leeren Taschen das letzte Wort. Auch ihr Lächeln erfror bei der Suche. Hastig fraß sich ihre Stimme in sie hinein. Sie hatte unsere Worte nur verdoppelt, verdoppelt, gewuchert ohne Lärm. Auch der Mond ging zurück in die Ordnung der Schatten, grub sich zurück in die Richtung der Märchen, tiefer, irdischer, seinen Wurzeln des Raums zu, ins Wesen, als Licht, in der Würde der Fälschung des Lichts. Als Dämmerungsdocht weint er in Masken. Zuletzt zerstückelten sich die Sterne, entblätterten die Zeit, verdorrten als zerschlissene Weltreste, als kalte Sprache, als zerbrochenes Reden. Noch einmal ergriff sie die Lust zu fliegen im wandlosen Raum, bis Flüsse sich ineinander versteckten, als Flucht im Nichtmeer und noch nicht, als einziger stummer Schrei nach Ewigkeit. Es gibt keine Sprache mehr. Wir haben alle ausprobiert.
Was spricht die tiefe Mitternacht?
Darkness. Ich will die Liebe in eure Herzen werfen. Die Liebe, die über alles Bestehende hinausgreift. Ich will lebendige Menschen aus euch machen.
Die unsichtbare Welt.
I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
Wir sind das Volk. Die deutsche Demokratie.
Wenn in der nächsten Woche die Regierung zurücktreten sollte, darf auf Demonstrationen getanzt werden. Like a Rolling Stone.
Liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit soweit. Es gibt keine Zugaben, denn also jetzt jedenfalls nicht, aber wir haben gleich noch eine offene Bühne. Und ich weiß, dass es das eine oder andere noch zu lesen gibt. Wer das machen möchte, so vielleicht in 20 Minuten, kann es dann hier tun. Es werden sich garantiert Leute einfinden. Also mein Dank gilt in allererster Linie erstmal nochmal euch. Jetzt haben wir 70 Minuten ungefähr waren das, hier gemeinsame Klafki nochmal verbracht. Jetzt erholt euch erstmal ein bisschen und vertretet euch die Beine und schmückt nochmal eine. Und das ist Marlboro. Das wäre sicherlich das, was ihn am. Also da seid ihr garantiert mit einem nächsten dazu eine leckere Mezzomix oder so. genau, und dann irgendwann, wer sich hier einfindet, macht die offene Bühne. Machen wir so, wie wir gerade lustig sind. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, jetzt nicht sofort ins Bett zu gehen, sondern noch ein bisschen zu bleiben. Was soll ich viel reden? Ohne euch wäre das gar nichts. Schön, dass ihr hier seid.